Wir wollen beten. Herr, habe Dank, dass du so verschiedene Bauarbeiter hast und überall wird dein herrlicher Tempel gebaut. Auch wir dürfen verleibt werden in diesen deinen Tempel. Und lass uns doch wirklich Menschen sein, die du auch gebrauchen kannst, dass andere den Weg finden, den Weg zum Heil, zur Rettung. Habe Dank für den Dienst der Heilsarmee und lass auch uns jetzt gesegnet werden. Danke. Amen. SSS steht über dieser Armee. Komische Sache. Eine Armee, na? Soldaten, Fahnen, Kriegsruf, das sind alles Kennzeichen dieser eigenartigen Gruppe, mit der wir heute uns beschäftigen. Heute Morgen haben wir ja gehört vom Baugesetz Gottes. Wie heißt es noch? Sieht es nicht wie nichts aus? Ja. Sieht es nicht, zunächst einmal, sieht es nicht wie nichts aus? Und ganz genau so war es auch bei dieser Armee, bei der sogenannten Heilsarmee. Es sah aus wie nichts, war ganz unbedeutend. Hier haben wir ein Bild von der Catherine Booth. Sie ist eigentlich der Anlass für diesen Abend schlechterdings. Am 17. Januar in diesem Jahre hörte man im ERF eine interessante Sendung über ihr Leben. Und zwar, weil es ihr 175. Geburtstag war von dieser Frau. Sie war wohl eine der bedeutendsten Frauen der ganzen Missionsgeschichte, Kirchengeschichte. Und ich weiß nicht, ob wir schon viel über sie gelesen und gehört haben. Aber es ist auch da so gewesen, was nichts ist in der Welt, das hat Gott erwählt. Sie war eine Erwählte und sie war eine Frau, die Gott benutzt hat zum Reich, zum Bau seines Reiches. Wir wollen einmal eines der typischen Markenzeichen der Heilsarmee genießen. Zu laut. Da jubelt jemand, von London ist die Frau. Bitte lauter. Nämlich Englisch. Forward Christian Soldiers. Kommt da nicht. Und so weiter. Das ist eine sehr schöne CD, die ist von England, extra besorgt für diesen Anlass heute Abend.
Wir machen das jeden Sonntag in London um 3 Uhr.
Ja, ja. Diese Frau, die wir hier sehen, die Catherine Mumford war eigentlich ihr Mädchenname. sie war ganz, ganz entscheidend für die Entwicklung dieser Armee. Sie wurde eines Tages gefragt, Mrs. Booth, wie ist es möglich, dass alle 8 Kinder, die sie erzogen haben, gläubig wurden? Und dann gab sie ganz schlicht zur Antwort, ich bin dem Teufel zuvor gekommen. Ja, das war diese Frau. Ja. Und da ist sehr viel Weisheit dahinter. Sehr, sehr viel. Die mich früh suchen, die finden mich, so sagt es die Bibel. Wer ist von uns nicht schon einmal einer Gruppe, vielleicht könnte das jemand einmal hinlegen, bis so lebenswert das andere weg, denn von uniformierten Männern und Frauen, diszipliniert und an der Spitze ein Fahnenträger, ein bisschen tiefer vielleicht, begegnet. Das ist natürlich eine... Ja. Mit einer großen Trommel und so weiter an einem geeigneten Platz irgendwo in der Nähe des Bahnhofs haben sie sich aufgestellt und sie haben dann versucht, durch Plakate und Musik auf sich aufmerksam zu machen. Sicher haben wir das alle schon irgendwann einmal erlebt. Was waren das für Leute? Was sind das für Leute, die da durch unsere Straßen gezogen sind und auch heute es noch teilweise tun? In welcher Stadt geschieht solches noch? Darf ich mal fragen?
In Hamburg.
In Hamburg, ja. Ja. In Dresden, aha. Interessant, ja. Gut, also noch nicht ganz ausgestorben, die Heilsarmee. Gut. Vor circa 59 Jahren war es, musste ich nach dem Krieg, es war 1945, ich kam ja gerade noch durch die Maschen, sodass ich nicht Soldat werden musste, aber ich musste zu einem Spezialeinsatz in den Wald, weil es fast kein Heizmaterial gab und da musste man Holz machen. Die Männer wurden also alle abkommandiert und ich erinnere mich, in dieser Situation war ein Spaßvogel dabei. Einer, der schon vom Krieg zurückgekommen war. Und der sang dann dort im Wald mit lauter Stimme, schon wieder eine Seele vom Alkohol befreit. Ja, schon wieder eine Seele vom Alkohol befreit. Wo hatte er das wohl gelernt? Natürlich bei der Heilsarmee. Er war jung heimgekehrt vom Krieg und erinnerte sich nur an seine Erlebnisse in Hamburg oder wo er auch immer war. Er war ein Freund des Alkohols, dieser junge Mann. Und das wurde ihm auch später zum Verhängnis. Und darum machte er sich nun einfach im Wald lustig über die Heilsarmee und verspottete sie mit diesem Vers. Schon wieder eine Seele vom Alkohol befreit. Ja. Es war eine ganz besondere Gruppe von Männern und Frauen, die Gott berufen hatte, dem unbeschreiblichen Elend, das in der Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts in Europa herrschte. Besonders in England als Folge der Industrialisierung. Einerseits wurde durch diese Technik und so weiter England das reichste Land Europas. Andererseits entstand ein fürchterliches Elend, ein Chaos. Damals entstand eine Zweiklassengesellschaft in England. Viele Reiche und daneben das Proletariat. Elende, arme Menschen. Und das alles war der Hintergrund, auf dem die Heilsarmee entstanden ist. William Booth und seine Frau Catherine. Es gab auch andere Gruppen, die versucht haben, dieses Elend zu lindern, aber es war eben doch besonders William Booth und seiner Frau vorbehalten, hier tatkräftig etwas zu ändern. Die Mutter von Catherine war eine fromme Frau. Ihr einziges Töchterlein, eben unsere Catherine, machte sich früh mit der Frohbotschaft von Jesus bekannt. Und ihre 4 Brüder, die sie hatten, starben die meisten. 3 davon starben. und der vierte wanderte nach Amerika aus. So war sie nun doch ganz allein in der Familie. Aber als nimmermüdes Kind kannte sie keine Langeweile. Mit 3 Jahren fing sie schon an, Wörter zu buchstabieren. Als sie 12 Jahre alt war, hatte sie schon mehr als einmal die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen. Sie hatte auch eine große Liebe zu Tieren, aber bald blickte sie nicht mehr in erster Linie auf die Tiere, sondern sie schaute sich die Gesichter der Menschen an, die diese Tiere quälten. Und sie entdeckte, dass die Peiniger in der Regel selber gepeinigt waren und dann ihre Wut an den Tieren ausließen. Und sie folgerte, dass man zuerst die Seelen dieser Leute retten müsste, dann würde es auch den Tieren besser gehen. Wer aber könnte die Seelen besser heilen als Jesus Christus? So versuchte sie in der Folgezeit im Kontakt mit betrunkenen Menschen zu helfen. Sie gründete mit 12 Jahren eine Jugendabteilung in einem Enthaltsamkeitsverein und dort wurde sie auch Sekretärin mit 12 Jahren. Sie schreibt Artikel über Trunksucht und schickt die Artikel ohne Namensangabe an diverse Blätter, für die auch ihr Vater schrieb. Trotz ihrer Aktivitäten ist sie innerlich noch unruhig. Heilsgewissheit fehlt ihr. Aber sie will Gewissheit. Darum betet sie sehr. Und eines Abends legt sie ihre Bibel und ihr Liederbuch, das war eben ihre Bibliothek, Bibel und Liederbuch, unter ihr Kopfkissen und bittet Gott, sie mit dem sicheren Gefühl der Heilsgewissheit aufwachen zu lassen. Auch eine Methode. Tja. Später berichtet sie, am anderen Morgen seien ihre Augen auf den Liedtext gefallen. Mein Gott, ich bin dein, wie froh will ich sein. Voller Freude springt sie aus dem Bett und berichtet ihrer Mutter, dass sie nun ihres Heils gewiss ist. Sie hat ein wunderbares Gefühl, als ginge sie in die Luft. Und das war in einem Teilort von London in Brixton. Nachdem sie nun wusste, dass sie angenommen ist, ging sie zu den Methodisten. Dort war ja auch ihre Mutter. Aber sie wird je länger, je mehr regelmäßig enttäuscht. Die Prediger reden nur aus Routine und geben sich nur wenig Mühe, die Gläubigen wach zu rütteln. Kathrin nimmt auch an den Bibelstunden teil, doch die Mädchen werden mit unverbindlichen Formen abgespeist. Kathrin aber sagt, man müsse ihnen gezielte Fragen stellen, etwa wie folgende Fragen. Ob wir solche Fragen auch in einem Mädchenkreis stellen würden. Also, mit wie vielen Leuten hast du über ihr Seelenheil gesprochen? Hast du jemandem geholfen, sich für Christus zu entscheiden? Was hast du an Opfern gebracht, damit das Reich Gottes gebaut werden kann? So direkt war. Als junges Mädchen, das war die Kathrin. Ein schläfriges Christentum ist für die Kathrin ein Gräuel. Allerdings, die Methodistengemeinde, die will nur ihre Ruhe haben. Sie sind geruhsame Bürger, sie wollen alles, nur keine Störung. Und so kommt sie groß in Zwiespalt mit der Methodistengemeinde in Konflikt. Zu ihren inneren Nöten kommen noch andere Sorgen. Im Herbst des Jahres 1848, sowieso ein wichtiges Jahr, sie war 19-jährig, spürt sie heftige Schmerzen in der Brust. Sie bekommt hohes Fieber. Tuberkulose hat sie ergriffen. Viele junge Frauen und Mädchen sterben in jener Zeit an dieser Krankheit. Aber Kathrin ergibt sich nicht. In ihrem Tagebuch schreibt sie, sie habe sich vorgenommen, die Schrift viel treuer zu lesen. Und einige Tage später notiert sie, sie habe wieder angefangen, morgens auf den Genuss von Butter und freitags auf das Mittagessen zu verzichten. Das ist ja TBC, das ist eigentlich Wahnsinn, gerade in dieser Krankheit. Aber Gott ist mit ihr. Inzwischen predigt in London und an anderen Orten ein feuriger amerikanischer Evangelist. Und durch ihn wird ein Drittel der Methodisten aufgerüttelt. Und die anderen Methodisten, die werfen den Reformer einfach raus. Auch sie, die Kathrin, wird kurzerhand aus der methodistischen Gemeinde ausgeschlossen. Kathrin trauert nicht allzu lange und sie arbeitet weiter an der Verkündigung des Evangeliums. Sie kümmert sich um eine Gruppe von jungen Mädchen. Einige bekehren sich auch. Einmal, als sie wieder mit ihrer Mutter in die Kapelle der Reformer geht, predigt ein hochgewachsener junger Mann als Vertreter des Predigers. Später wird sie gefragt, wie ihr diese Predigt gefallen habe. Kathrin sagte, diese Predigt sei ganz nach ihrem Geschmack gewesen. Zwei Wochen später wird sie von einem Schuhfabrikanten eingeladen. Das ist auch ein Freund der Reformer. Und zwar als Gäste werden sie eingeladen. Und unter den Gästen war auch jener junge Mann, der 14 Tage so schön gepredigt hat. Und der Kathrin hat so sehr gefallen. Kathrin Mumford, das war ihr Mädchenname, und William Booth sprechen zum ersten Mal miteinander. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich nun fortfahre und dann übergehe auf das Leben von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee. Da darf ich noch auf das Ende von Kathrin Booth kurz hinweisen. Im Oktober 1890 erschien in London ein bahnbrechendes Buch mit dem Titel In Darkest England and the Way Out. Ich wiederhole, In Darkest England and the Way Out. Also im dunkelsten England und der Weg, der Ausweg. Ja. Und in kürzester Zeit werden 220.000 Bücher verkauft. Man muss sich das heute in Deutschland vorstellen. Der Autor dieses geradezu epochemachenden Buches war William Booth. Was war die Wirkung? Die gut situierten Engländer reiben sich beim Lesen des Buches die Augen. Es ist, als ob jemand in die Keller, in die Hinterhöfe der stattlichen Wohnburgen hineingeleuchtet hätte. Es kommt Schlimmes zum Vorschein. Furchtbare Verhältnisse in Londons Osten kommen ans Licht. Das ganze Lebenswerk nun von William Booth hat zum Ziel, hier neue soziale Ordnungen zu schaffen. Es war dies die umfangreichste, konkreteste und der solideste Sozialplan, den es bis dahin in einer Industrienation gegeben hat. William Booth war damals dann schon 61 Jahre alt. Und um dieses hohe Ziel zu erreichen, bedurfte es einer so tatkräftigen Frau, wie sie ihm in Kathrin Mumford geschenkt wurde. Als William damals das erste Exemplar von In Darkest England in Händen hält, verweilt sein Blick lange auf der Widmung. Und kurz vor der Auslieferung des Buches am 4. Oktober 1890 ist seine geliebte Frau nach zweijährigem Krebsleiden gestorben. Ihre Botschaft vom Krankenbett aus war noch: Liebt euch untereinander und trefft mich an dem großen Auferstehungstag. Das war ihr letzter Wunsch. Liebt euch untereinander, trefft mich an dem großen Auferstehungstag. Und ihrem Mann blieben jetzt eben die 8 Kinder zur Pflege übrig, die noch sehr jung waren. Darf ich mal hier? Wir wollen uns hinfort nun mit dem William Booth beschäftigen. Das war, was hier steht, seine Losung am Schluss seines Lebens. Seine Originalunterschrift.
Könnt ihr es lesen? Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder hungern wie jetzt, will ich kämpfen. Solange Männer ins Gefängnis gehen, will ich kämpfen. Solange noch ein Mädchen am Straßenrand wartet, will ich kämpfen. Und solange noch eine Seele im Dunkel ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Gründe der Heilsarmee, Berlin Bus.
Das war sein Geist. Die Mutter von William Mutter war eine geborene Mary Moss. M-O-S-S. Das ist für uns sehr aufschlussreich, denn Moss war häufig in England eine Form für den Namen Moses. Und viele vermuten, dass sie eine Jüdin war, also Mutter von ihm. Und auch die Gesichtszüge von ihm und so manches, seine Nase, können vermuten lassen, dass er ein Halbjude war. Die Mutter von William war religiös, geistig aufgeschlossen, interessiert und litt sehr darunter, dass ihr Mann ein Analphabet war. Übrigens, der Vater von William mit dem Vornamen Samuel war vielleicht, wenn man an den Namen denkt, Samuel auch nicht ganz rassenrein. Ja, wie auch immer. Er war Bauunternehmer. Der Ort, in dem William zur Welt kam, war damals sehr dörflich. Die Kinder oft im Wald, auf den Feldern und am Fluss. William übernimmt das Kommando, wenn sie Krieg spielen. Er ist der geborene Führer, schon als Knabe. Darum bekommt er den schönen Übernamen Wellington. Wellington. Wir wissen ja, dass er 1815, schon lang vorher mit Blücher zusammen, die Franzosen besiegt hat. Der Wellington war, das heißt besser gesagt, der William Booth, war der Schwarm von den Kindern. Er war begabt und der Vater erlaubt ihm, die besten Schulen zu besuchen, aber die Folgen der Industrialisierung waren schrecklich in England. Die Nation spaltete sich in die Besitzenden und in die Habenichtse. Es gab gewaltige soziale Spannungen. Der Vater Samuel wurde selber das Opfer dieser Not. Ein Freund von Samuel Booth, also dem Vater von William, gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Samuel Booth bürgt für ihn und das wird für ihn zum Verhängnis. Er verliert sein ganzes Vermögen. Ja, würde ich sagen, wie heute. Als er 13 Jahre alt war, ging auch dem Vater das Geld für die Schule aus. Was tun? Es bleibt gar nichts anderes übrig, als den William zu einem Pfandleiher in die Lehre zu geben. Nur ein paar Sätze hier aus einem Buch über ihn. Das Pfandhaus, in dem er arbeitet, steht in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Hier erfährt er, wie die rasche Umgestaltung der englischen Wirtschaft viele an den Rand des Existenzminimums bringt. Er sieht, wie die Reihe nicht wieder eingelöster Wäschebündel immer länger wird. Und jedes Mal, wenn jemand einen Gegenstand verpfänden will, muss William entscheiden, wie viel er dafür bezahlen will. Das war seine Aufgabe. Ihn quält das Gewissen. Gern möchte er den Ärmsten eine größere Summe geben. Doch wenn er das tut, sinkt der Geschäftsgewinn. Und das könnte ihn die Stelle kosten. Er ist ja angestellt. Doch sein Lehrherr ist mit ihm zufrieden. William führt genau Buch. Er hält auf Ordnung. Er kann mit Geld umgehen. Und diese Eigenschaften werden ihm später sehr zugutekommen. Bald nach seinem Eintritt in die Lehre stirbt sein Vater und so kommt er zu einem Vetter Gregory, zu einem Flickschuster. Der ist Methodist. Dieser Gregory macht einen großen Eindruck auf William Und er nimmt den 14-jährigen Jungen mit sich in die Gottesdienste, damals von den Methodisten. Seine Zukunftspläne sind sehr gemischt. Einerseits will er als Pfandleiher erfolgreich sein, besonders um seiner Mutter zu helfen und seinen Schwestern in ihrer großen Arbeit zu helfen. Andererseits imponieren ihm die feurigen Redner der damaligen Reformer. Man kann sagen, das sind die Umstürzler, die nicht zufrieden waren mit, ganz klar, mit den Verhältnissen. So war er im Zwiespalt. Aber alles weckt in ihm den tiefsten Wunsch, doch mit Gott wenigstens ins Reine zu kommen. Wegen eines silbernen Bleistifthalters, den er auch als Pfand bekommen hatte, meinte er, er hätte einen Jungen übervorteilt. Gewissensqualen überfallen ihn. Und schließlich kann er nicht mehr anders. Er bekennt in der Kapelle der Methodisten öffentlich seine Schuld. Und er erfährt, was Psalm 32 geschrieben steht, glückselig, denen die Schuld bedeckt ist. Er wird frei. Und so empfindet er auch sehr bald den inneren Auftrag, andere zur Bekehrung zu führen. Hier noch ein paar Sätze zu diesem, was er da als ganz junger erlebt hat. Die Freude über die Errettung hat ihn überanstrengt. Er hat hohes Fieber, doch er macht sich schon sehr bald an die Bekehrungsarbeit. Das muss er alles nach der Arbeit tun. Und die Arbeitszeit ist lang. Von morgens 7 bis abends 7 steht er im Pfandhaus. Er hat nur 40 Minuten Mittagspause. Sonntags muss er auch arbeiten. Und wenn er abends von der Arbeit kommt, isst er rasch etwas, dann geht er meist mit seinem Freund Will in ein Armenviertel. Will stellt sich auf einen Stuhl und singt ein Lied, um Menschen einzulocken. Und wenn dann einige stehen bleiben, steigt William auf den Stuhl und hält eine kurze Ansprache. Die Zuhörer werden eingeladen, mit ihm in ein Haus zu kommen, wo eine Abendversammlung gehalten wird. So versuchen sie, Menschen zu Christus hinzuführen. Sie sind jetzt zwischen 15 und 16 Jahre alt. Brennende Seelengewinner schon damals. Nun, er wird dann eines Tages arbeitslos. Der Herr, der Pfandmann da, der entlässt ihn. Und so sucht er sehr lange, ein halbes Jahr lang, neue Arbeit. Es war ganz ähnlich wie heute. Schließlich findet er in London in einem Pfandhaus eine neue Anstellung. Er gehört weiterhin zur methodistischen Gemeinde in London. Doch der Eifer dieses jungen Mannes gefällt den Methodisten überhaupt nicht. So muss er die Gemeinde einfach verlassen. Aber ein Schuhfabrikant, auch ein Reformer, ein Erweckter, war dabei, ihn zu unterstützen. So kündigt er sein Arbeitsverhältnis im Pfandhaus und übernimmt an seinem 23. Geburtstag, am 10. April, sein neues Amt als Leiter einer Gemeinde in London. So war es damals. Und zwar einer reformfreundlichen Gemeinde. Er wird eingeladen von dem Schuhfabrikanten und trifft dort die Catherine Mumford. Sie finden Gefallen aneinander, ich habe schon angedeutet, und schreiben sie. Und sie heiraten am 16. Juni 1855, im kleinsten Kreis. Sie mussten sehr, sehr sparsam leben. Sie arbeiten nun zusammen, ihr Hauptarbeit, er ist ja jetzt hauptamtlicher Leiter einer Gemeinde. Und im Herbst dieses Jahres, 1855, dürfen sie schon, was meinen sie, wie viel zu Jesus führen? Man glaubt es nicht. 663 Menschen zu Jesus führen. Auch im Jahre 1859 bekehren sich viele Seelen. Dort wird ihm das erste Kind geboren, Bramwell. Ihm folgen noch viele andere, sodass sie am Schluss dann 8 Kinder hatte. Trotz ihrer schwachen Gesundheit tat sie eine unglaublich große Arbeit. im Jahre 1860 vollzog sich dann ein geradezu kirchengeschichtlicher Durchbruch, durch sie angestoßen. In Gates Heath predigt ein Amerikaner namens Palmer und seine Frau. Und in der Presse wird er heftig angegriffen, weil seine Frau auch gepredigt hat. Frauen aber haben auf der Kanzel nichts zu sagen. Wieso nicht? So fragt Catherine Booth. Schließlich war es in den Anfangszeiten des Methodismus doch selbstverständlich, dass auch Frauen gesprochen haben. Aber inzwischen haben sich die Methodisten wieder den viktorianischen Tendenzen angeschlossen. Frauen sollen in der Küche arbeiten und im Kinderzimmer, aber sonst nichts. Nun schreibt sie eine Broschüre und diese Broschüre, die kann man heute, glaube ich, noch kaufen, ich habe sie zu Hause, war ganz entscheidend. Da heißt es, das Recht der Frauen zu predigen. Und bis zu dieser Zeit hat sie das nie gewagt, selber öffentlich zu predigen. Aber am Pfingsten 1860 überwindet sie nun ihre Scheu und während des Gottesdienstes, den ihr Mann hält, steht sie auf, geht zur Kanzel, bittet ihn, darf ich auch predigen? Und ihr Mann sagt ja und sie spricht nun über die Wirkung des Heiligen Geistes. Das war der entscheidende Durchbruch. Denn ohne dass die Frauen predigen, gibt's ja, hätte es die Heilsarmee nie in dieser Intensität, wie es heute gibt, gegeben. Ich will nun einige Merkmale, das ist ja eine Riesengeschichte, ich kann hier nur einiges herausgreifen, einige wesentliche Merkmale dieser Heilsarmee nennen. Wir haben jetzt wie selbstverständlich immer von der Heilsarmee gesprochen. Aber woher kam denn dieser interessante Name? In der Bibel, wie oft steht da Heilsarmee? Steht da nicht drin. Gibt's nicht. Boden, ja, ja. Doch, ja, in der Tat. Vorher hieß es Ost-Londoner Christliche Erweckungsgesellschaft. Das hat er gegründet in diesen furchtbaren Verhältnissen von Ost-London. Da hat er also Unglaubliches erlebt. Ost-Londoner Christliche Erweckungsgesellschaft. An einem Maimorgen des Jahres 1878 liest William Booth mit seinem Sohn Bramwell und seinem Sekretär die Druckfahnen des neuesten Rechenschaftsberichtes durch. Und dort stand geschrieben, die christliche Mission ist eine Freiwilligenarmee. Booth stutzt, er korrigiert, nimmt einen Stift und statt Freiwilligenarmee, das hat er durchgestrichen, schreibt er Heilsarmee. So ist entstanden. Warum? Er sagte, wir sind keine Freiwilligen. Wir fühlen, dass das, was wir tun, tun müssen. Wir haben immer Dienst. Und das Ziel seiner Soldaten sei Salvation, Heil, Heilen, Heiligen. Er macht deutlich, dass es ihn nicht um Töten, Zerstören, sondern um Helfen, um Retten, um Aufbauen geht. Und dieser neue Name Heilsarmee, Salvation Armee, ist bald in aller Mund. Er wirkt elektrisierend. Es gibt ja gewisse Namen, die schlagen einfach durch. Booth wird ihr General, die hauptamtlichen Evangelisten werden Offiziere, Kapitäne, Leutnants und die nebenberuflichen Helfer, das sind die Soldaten. Wenn sie Lagebesprechung machen, heißt es Kriegsrat und neue Mitglieder unterschreiben die Kriegsartikel. Die Predigtstation heißt nun Korps. Gemeinde, sagen wir. Und wenn jemand stirbt, wird er zur Herrlichkeit befördert. Nicht schlecht. Das gefällt mir gut. Und das offizielle Organ der Heilsarmee, ich meine, ich habe da irgendwo ein paar Nummern, heißt Kriegsruf. Das ist ihre Zeitung. Bus sieht darin eine offizielle Kriegserklärung an den Teufel und an die Sünde, an das ganze seelische und materielle Elend seiner Zeit. Nun, 3 Monate später, immer wieder die Frau war die treibende Kraft, sagt die Catherine: Nun haben wir also eine Armee, wir brauchen auch Uniformen. Zunächst waren sie bunt zusammengewürfelt, aber ab 1880 tragen die Männer einheitliche blaue Uniformen. Und für die Frauen entwirft Catherine, die ist eine ideenreiche Schneiderin, schöne blaue Kostüme, kleidsames Kostüm schenkt sie ihnen. Als Kopfbedeckung wählt sie einen Hut, der billig, stark und groß genug ist, um die Trägerin vor Kälte, vor Ziegelbrocken und anderen Wurfgeschossen zu schützen. Ja, das war notwendig.
Welch eine praktische Frau.
Ja, das war wie ein Stahlhelm im letzten Weltkrieg. Ja, ja. Und im Ende dieses Jahres 1878 näht sie auch die erste Fahne. Welche Farben hat die Heilsarmee-Fahne? Ich frage Sie mal, wer weiß es? Rot, blau, wer hat es gesagt? Rot, blau, ja? Gelb, ja. Sie sind, aber sind Sie dabei gewesen? Aha, ja. Rot, blau und gelb. Rot symbolisiert das Blut Jesu Christi, blau die Reinheit Gottes und gelb das Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes. Und nun das Markenzeichen Nummer 1 im Grunde, das ist die Heilsarmee-Musik. Das ist so eine ganz tolle Sache. Mit Pauken und Trompeten. Wie ist dazu gekommen? Ich lasse gleich noch ein bisschen was laufen. Im Frühjahr 1878 machten Heilsarmee-Soldaten einen lautstarken Umzug durch Salisbury. Viele Bürger, ehrbare Bürger, beschweren sich und betrachten den Umzug als unverschämte Ruhestörung. Rowdies mischen sich ein, Steine, Flaschen fliegen, kurzum, die Spannung wuchs. Doch Gott sorgte für sie. Eine ortsansässige Familie, er war, glaube ich, Bauunternehmer, das sind Gläubige, sie finden es abscheulich, dass man derartig mit den Heilsarmee-Soldaten umgeht. Und der große Freund namens Frey hatte 3 stämmige Söhne. Alle 3 spielen Blasinstrumente und der Vater auch, haben sie als ein Quartett. Und sie sagen sich, wir könnten während der Versammlung der Heilsarmee Musik machen. Das hätte 3 Vorteile. Erstens, Leute werden durch die Musik herbeigelockt. Zweitens, die lästerlichen Reden der Rowdies werden übertönt. Und drittens, schließlich mit Musikbegleitung singt es sich allemal besser. War die Logik. Und der Erfolg gab ihnen recht. Der William, also der Leiter, der General, lädt die Bläser von Freys ein. Die Wirkung ist groß. Und schließlich verkauft der Unternehmen Freys sein Baugeschäft und stellt sich mit seinen 3 wackeren Söhnen ganz der Heilsarmee zur Verfügung. Und seither setzen sich die Musikkapellen der Heilsarmee immer mehr durch. Die ganze Arbeit der Heilsarmee ist ohne ihre Musik überhaupt nicht vorstellbar. Natürlich, viele rümpfen die Nase und meinen, mit dieser Musik würden sie auf das Musikniveau der ungebildeten Masse herabsinken, also Niveau der ungebildeten Masse. Aber, macht ihm nichts aus, genau diese Masse will er ja erreichen. Und dies gelingt ihm auch in zunehmendem Maße. Lassen wir mal ein paar Töne. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen vor. Ja, müsste eigentlich kommen. Jetzt. laut, oder? Die CD hat einen kleinen Magendarm. Eine ganz große Not jener Zeit war eben die zunehmende Arbeitslosigkeit, genau wie heute. Es war himmelschreiend, aber William Booth fand immer wieder neue Wege und Mittel, um dieser Not zu begegnen. Bis heute ist das, was er getan hat, vorbildlich. Nun weiter. Sie wurden immer wieder gefragt, was für ein Bekenntnis habt ihr eigentlich? Und darauf antworteten sie, dass sie keine Kirchengründer seien und keine Theologen. Aber sie mussten feststellen, dass die frommen Leute mit dem Pack der Salutisten nichts zu tun haben wollten. Und so war ihm klar, er musste ihnen einen biblischen Rahmen geben. Und so formulierte er 11 Glaubensartikel. Dazu haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das zu lesen. Ein ganz trauriges Kapitel ist die Tatsache, dass es im christlichen Europa damals zu heftigsten Verfolgungen gegen die Heilsarmee kam. Vom Jahre 1878, da 25 Jahre lang, wurden sie wirklich ganz massiv verfolgt. Jetzt darf ich Ihnen mal ein paar Dinge vorlesen, wie sie geschehen sind. In Guildford stirbt eine Frau, nachdem man sie bewusstlos geschlagen und dann getreten hat. Kapitän Sowieso wird angegriffen und stirbt an den Folgen des Überfalls. Allein im Jahre 1882 werden 669 Heilssoldaten, davon 251 Frauen, brutal niedergeschlagen und 56 Gebäude zerstört oder beschädigt. 1884 werden 600 Heilsarmee-Soldaten ins Gefängnis gesteckt. Warum? Wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Die Rowdies werden nicht bestraft. Auch im Ausland, also das ist ja von der Sicht von England ausgeschrieben, auch im Ausland werden die Heilsoldaten verfolgt. In den USA, in Deutschland, in der Schweiz, in Belgien und so weiter fliegen Steine, Flaschen, glühende Kohlen, ätzende Chemikalien und so weiter. Niespulver wird bevorzugt in Deutschland. Es gibt also hier fürchterliche Berichte über die Verfolgung. Sie müssen immer mehr Hass und Widerstand ertragen, aber sie tun es mit großer Kraft und großem Mut. Dadurch werden sie natürlich geadelt und sie bekommen ja auch Bewunderung, das ist ja klar. Und so lassen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Verfolgungen nach. Besonders die Polizisten und die Rechtsorgane sehen, dass es der Heilsarmee allein gelingt, solche Verbrecher zu neuen Menschen zu machen. Das war ihnen nicht möglich. Und so wird es ruhiger langsam. Man toleriert die Heilsoldaten, man respektiert sie und schließlich lobt man sie. Noch ein Stichwort, die Slum-Schwestern. Die Zustände in den städtischen Elendsvierteln wurden zwar in manchen Filmen dargestellt, aber nirgends so, wie es wirklich war. Und besonders in den Filmen konnte man sich die Gerüche nicht vorstellen, die tatsächlich dort waren. Es waren furchtbarste Verhältnisse und die heilsame Soldatin, die Frauen, gingen in dieses Lams hinein unter den haarsträubendsten Verhältnissen. Dann haben sie ein Selbstmordverhütungsbüro gegründet. Es gab sehr, sehr viele in den schauerlichen Verhältnissen, so dass die Zahl der Selbsttötungen immer mehr zunahm. Und so hat er eben im Jahre 1907 ein Selbstmordverhütungsbüro eröffnet. Dazu eine umfangreiche Gefangenenfürsorge. Allein in London verschwinden jährlich ca. 18.000 Menschen. Einfach nicht mehr da. Und so weiter. Ich will hier nun langsam abbrechen. Vielleicht kann man das auch noch hinlegen als Bild. Nur ein paar Gedanken zur Heilsarmee weltweit heute. Die Heilsarmee ist in ungefähr 109 Ländern tätig. Ja, das sind also die verschiedenen Offiziere aus verschiedensten Ländern. Mit Statistik und so weiter. In 175 Sprachen wird das Evangelium durch sie verkündigt, in Wort und Schrift. Es gab oder gibt jetzt in unserer Zeit 25.000 und ungrad ordinierte hauptamtliche Offiziere, 109, 800x Mitarbeiter, 225 Kinderheime, 685 Kindertagesstätten und so weiter. Zentren für Straßenkinder, 90 Frauenheime, Familienberatungszentren und so weiter. Viele Krankenhäuser und Fachkliniken, in denen im letzten Jahr etwa 174.000 und so weiter Patienten stationär behandelt wurden. Sie beschäftigten über 4.000 Ärzte. Sie haben über 303.000 Strafgefangene besucht. Besucht im Gefängnis.
Aber auch verschwundene Personen zu suchen,
ja, ja.
Mittelt durch ihren Such, die
ja, ja, ja. 28.000, ja. Ja. Ja, das habe ich auch. Hier steht noch eine größere Zahl. Sie haben etwa 35.500 Personen eine Arbeitsstelle vermitteln können. Die müssen wir in Dresden haben, wenn das so möglich wäre. Sie haben 216 Heime, Zentren für Alkoholiker, 13.000 ungrad Therapieplätze für Katastropheneinsätze, Brände, Überschwemmungen. Und sie haben fast 8 Millionen Menschen geholfen in diesen Katastrophen. Sie unterhalten über 1.000 Suppenküchen und so weiter und so weiter. Ja. Ja, ja. Ja. Nur noch ein paar kleine Fragen, die vielleicht der ein oder andere eben doch erinnert wird. Warum eine Armee? Aus eigener Erfahrung wissen die Salutisten, dass das Böse in der Welt nicht auf fromme Ermahnungen reagiert. Das ist ein wichtiger Satz. Sondern mit christlicher Überzeugung, die sich auf die Bibel gründet, bekämpft werden muss. Darum hilft die straffe Organisation einer Armee, die Disziplin und Mobilität von Menschen, die mit entschiedener christlicher Liebe Gott dienen. Die Mitglieder der Heilsarmee führen einen guten Kampf. die Uniform. Warum? Es ist ein sichtbares Bekenntnis des persönlichen Glaubens an Jesus. Und es ist natürlich auch besonders für die Frauen ein gewisser Schutz. Und was bedeutet die Fahne? Ein Symbol der biblischen Glaubenswahrheiten. Und dann gibt es noch etwas ganz Merkwürdiges. Das ist die Bußbank. Haben Sie davon schon gehört? Also was ist die Bußbank? Er wollte, der William Booth, mit seinen Zuhörern hier und jetzt mit der Boothbank die Gelegenheit bieten, die Botschaft der Erlösung und Heiligung anzunehmen. Boothbank, man kann auch sagen Gebetsbank oder Gnadenthron, befindet sich in jedem richtigen Versammlungssaal. Nach der Predigt wird aufgerufen, an der Boothbank zu knien und im seelsorgerlichen Gespräch oder alleine eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu suchen. Dieses ist an jedem anderen Ort zwar ebenso möglich, jedoch ist der Gang zur Bußbank in einer öffentlichen Versammlung eine große Hilfe. Und wer diesen Gang getan hat, der weiß, was er macht. Ja, das ist jetzt ein kurzer Blick in die Heilsarmee gewesen. Man könnte noch sehr viel drüber sprechen. Irgendwo habe ich doch auch ein paar Zeitschriften darüber. Wenn nicht, lege ich es noch hierher. Über die Heilsarmee und einige Nummern des Kriegsrufes. Wir wollen jetzt schließen. Herr, wir danken dir, dass du überall deine Kämpfer und deine Menschen hast, die sich dir zur Verfügung gestellt haben. Und auch wir wollen solche Menschen werden. Und lass uns vor allen Dingen nicht solche sein, die diese Leute verachten, gering achten, sondern dankbar sie hochachten, weil sie doch oft alles eingesetzt haben, um dir zu dienen. Wir preisen dich auch für dieses Werk und bitten dich, dass du alle diese Männer und Frauen, die dort arbeiten, segnest und bewahrst. Danke. Amen. Amen.